Mein Herz wird still, denn du bist gut. Was für schöne Worte. Lieber Zuhörer von hier oder auch zu Hause, ich möchte dich gleich am Anfang abholen und dich auffordern, dir etwas vorzustellen. Stellt euch mal vor, ein Evangelist würde in eine große Stadt gehen und würde dort eine sehr kurze Predigt halten. Und die Menschen in dieser Stadt würden sich alle bekehren, würden alle Buße tun und sich zu Gott wenden. Genauso etwas gab es in der Geschichte der Menschheit, zumindest so ähnlich. Wir finden es sogar in der Bibel. Es geht in der Geschichte um einen rebellischen Propheten mit Namen Jona. Jona wird in der Bibel genau zweimal erwähnt. Das erste Mal in 2. Könige, Kapitel 14, Vers 25, wo er dem bösen König Jerobeam II. Einen Sieg prophezeit über die Schlacht der Nordländer. Und dann natürlich das zweite Mal im Buch Jona. Das Buch Jona ist einzigartig unter den Prophetenbüchern im Alten Testament. Denn hier spricht nicht Gott durch den Propheten, sondern hier geht es eigentlich um die Geschichte über den Propheten. Es fängt alles damit an, dass Jona von Gott einen Auftrag bekommt. Und wir lesen uns diese Stelle aus Jona 1, Vers 2. Mach dich auf und geh in die Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich heraufgekommen. Die meisten von uns kennen die Geschichte und wissen, wie Jona reagiert. Jona ist natürlich ungehorsam. Er flieht. Und wir lesen den Vers 3 weiter. Aber Jona machte sich auf und floh vor dem Herrn und wollte nach Tarsis und kam nach Jaffo hinab. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren sollte, zahlte er Fahrgeld und bestieg es, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Jona ist ungehorsam. Er will Gottes Auftrag nicht ausführen. Und er flieht in die entgegengesetzte Richtung nach Tarsis. Was er in Tarsis wollte, das wissen wir nicht. Es steht nicht geschrieben. Auf jeden Fall wollte er einfach nur weg. Aber warum tut er das? Was treibt ihn an? Ist er nicht ein Prophet Gottes? Warum flieht er hier? Hat er vielleicht Angst? All diese Fragen wird uns Jona selbst beantworten, wenn wir im 4. Kapitel ankommen. Und bis dahin lassen wir diese Fragen einfach so offen stehen. Jona ist also auf dem Schiff, auf dem Meer unterwegs und plötzlich kommt ein Sturm. Das Meer fängt an zu tosen und irgendetwas geht hier vor. Und wie reagieren die Leute jetzt, die Seeleute, auf dem Schiff? Und wir lesen uns den 5. Vers weiter. Und die Schiffsleute fürchteten sich und jeder schrie zu seinem Gott, und sie warfen das Gerät, das im Schiff war, ins Meer, damit es leichter würde. Aber Jona war in das Schiff hinuntergestiegen, lag dort und schlief. Die Seeleute fürchteten sich sehr. Ich denke, diese Seeleute waren nicht unerfahren. Sie hatten mit Sicherheit Berufserfahrung und hatten schon so manch einen Sturm erleben müssen und auch durchgestanden. Doch dieser Sturm muss besonders gewesen sein, denn sie hatten Angst. Und sie taten alles, was der Beruf sie gelehrt hat. Alle schweren Sachen aus dem Boot raus, damit es leichter wird. Doch das half alles nicht. Plötzlich merkt der Kapitän dann, dass Jona nicht da ist. Und er geht ins Schiffinnere und findet ihn dort. Und Jona schläft. Die Seeleute haben Angst und Jona schläft seelenruhig. Der Kapitän erweckt ihn auf und sagt ihm, Wir haben schon zu unserem Gott gebetet, es stürmt draußen, wir haben alles versucht und nichts hilft. Bete du auch zu deinem Gott. Aber wir lesen nicht davon, dass Jona betet. Die Seeleute merken dann irgendwann, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht und dass einer von ihnen sich verschuldigt haben muss. Und sie werfen das los und siehe da, es fällt auf Jona. Und plötzlich haben die Seeleute so eine Art Geistesblitz. Hä? Wer ist dieser Kerl überhaupt? Wir kennen den noch gar nicht. Und sie fragen ihn, wer er überhaupt ist. Und er antwortet im Vers 9, wir lesen Vers 9 bis 12. Er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sagten zu ihm, warum hast du denn so etwas getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sagten sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, damit das Meer um uns still wird? Denn das Meer tobte ungestüm. Er sagte zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer um euch still werden. Denn ich weiß, dass dieses große Unwetter um meinetwillen über euch kommt. Die Seeleute erfahren, was eigentlich los ist. Jona erzählt es ihnen. Und diesen Vorschlag, den Jona ihnen hier gibt, werft mich ins Meer und dann wird alles beendet hier, den wollen sie anfangs nicht annehmen, denn sie versuchen erst nochmal zu rudern. Sie rudern, was das Zeug hält, aber es hilft nicht. Es bleibt nur noch diese eine Lösung, ihn über Bord zu werfen. Und sie tun es. Sie werfen Jona über Bord. Es bleibt kein anderer Ausweg. Und wir lesen die Verse 13 bis 16 weiter. Und die Leute ruderten, um wieder ans Land zu kommen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer tobte ungestüm gegen sie. Da riefen sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht untergehen wegen der Seele dieses Mannes. Und rechne uns nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da stand das Meer still von seinem Toben. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und taten dem Herrn Opfer und Gelübde. Sie warfen Jona ins Meer und sie fürchteten sich vor Gott. Man kann an dieser Stelle wirklich fragen, wer ist eigentlich gottesfürchtiger hier an der Stelle? Ist das Jona? Sind das die Seeleute? Bei Jona haben wir nicht gelesen, dass er gottesfürchtig ist. Die Seeleute erscheinen hier sehr gläubig zu sein. Gottesfurcht, ist das eigentlich etwas Gutes? König David schreibt im Psalm 86, 11 über die Gottesfurcht, weise mir her deinen Weg, damit ich in deiner Wahrheit lebe. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Gottes Furcht ist etwas Gutes, lieber Zuhörer. Vielleicht bist du schon sehr lange im Glauben. Wie sieht es mit deiner Gottesfurcht aus? Ist sie abgeflacht? Fürchtest du den Herrn immer noch? Denn das wird vieles verändern in deinem Leben. Wir lesen von Jona nicht, dass er hier Gott gefürchtet hat. Nun, Jona ist also im Wasser. Er wurde über Bord geworfen. War es eigentlich edel von ihm, sich zu opfern für die Seeleute? Hatte er reine Motive, als er es vorgeschlagen hat? Oder hat er andere Motive gehabt? Wollte er vielleicht lieber sterben, als nach Ninive zu gehen? Welche Motive er auch immer gehabt hat, Gott lässt es nicht zu. Denn er rettet ihn auf eine sehr seltsame Art und Weise. Viele, die Geschichte von Jona kennen, meinen, dass es der Höhepunkt der Geschichte ist. Es ist nämlich die Stelle, wo der Fisch kommt und Jona rettet. Aber das ist nicht der Höhepunkt der Geschichte, es ist eigentlich nur ein Nebenereignis. dass es nur gibt, weil Jona ungehorsam war. Und wir lesen uns diese Stelle aus Kapitel 2, Vers 1. Aber der Herr sandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Leib des Fisches. Gott, er schickt einen großen Fisch. In vielen Kinderbüchern wird von einem Wal gesprochen. Die Bibel sagt es nicht so. Gut, ein Wal hat die Größe, einen Menschen zu verschlingen. Ja? Es gibt eine Geschichte, die wirklich wahr ist. Im November 1896 waren in der Nähe der Falklandinseln Walfänger unterwegs. Sie waren auf einem riesigen Schiff, The Star of the East. Und sie waren auf der Jagd nach einem Pottwal. Und sie kämpften gegen ihn und das Tier wehrte sich. Und irgendwie schaffte es der Wal, einen Matrosen von Deck zu fegen mit seiner Schwanzflosse. Es war der Matrose James Bartley. Er fiel ins Wasser und hatte keine Chance. Er ging in den Wellen unter. Seine Kameraden versuchten ihn noch zu retten, aber sie hatten keine Chance. Sie haben ihn dann für tot erklärt. Nun, etwas später, ein paar Stunden später, kämpften sie wieder gegen den Wal. Und irgendwann schafften sie es, ihn zu erlegen mit Harpunen. Und sie zogen ihn an Deck und schnitten ihn dann auf und waren total entsetzt, was sie dort fanden. Sie fanden nämlich ihren Kameraden, den Matrosen James Bartley. Er war im Magen dieses Pottwals. Und zur großen Freude lebte er noch. Er war zwar bewusstlos, aber er lebte noch. Er hatte 36 Stunden im Inneren des Wals verbracht. Jona ist also nicht der Einzige, der in einem Fischmagen überlebt hat. Jona war sogar 72 Stunden in einem Fischmagen. Nun, was möchte ich mit diesem Beispiel sagen? Wir haben es hier mit der Realität zu tun, lieber Zuhörer. Das ist kein Märchen, das wir hier lesen. Die Bibel, sie hat recht, das Wort Gottes, es ist die Wahrheit. Aber was macht Jona eigentlich da in dem Fischmagen, um zur Geschichte zurückzukommen? Er fängt an zu beten. Na sowas. Endlich betet der Prophet. Was muss alles passieren, dass der Prophet betet? Und er betet endlich. Er betet das ganze zweite Kapitel durch. Es ist ein Dankesgebet. Er dankt Gott dafür, dass er ihn aus der Tiefe gerettet hat, dass er noch am Leben ist. Und er dankt Gott, er preist ihn für seine Größe und verspricht ihn auch, sein Gelübde einzuhalten, den Auftrag auszuführen, nach Ninive zu gehen. Als er das getan hat, lässt Gott ihn ans Ufer spucken vom Fisch und er macht sich auf den Weg nach Ninive. Ninive war zu der damaligen Zeit eine große Stadt. Sie war riesig. Es war die Hauptstadt des Assyrischen Reichs, der Feinde Israels. Die Stadt war 3 Tagesreisen groß, steht geschrieben, und hatte ungefähr 120.000 Einwohner plus Tiere. Zum Vergleich, Paderborn hat, ich meine, ungefähr 148.000 und ein paar Einwohner, damit man so einen Vergleich hat. Für uns, die wir vom Land kommen, ist das eine große Stadt. Es war schon ordentlich. Und wir lesen weiter, was Jona so macht, wenn er oder als er in die Stadt kommt. Kapitel 3, Vers 4 lesen wir uns. Und Jona ging zuerst eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte. Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Jona fängt nicht gleich am Tor an zu sprechen, zu predigen. Nein, er geht erst eine Tagesreise rein, denn er möchte, dass es ein paar mehr hören. Es ist aber total erstaunlich, was er sagt und wie wenig er sagt. Im Hebräischen sind es sogar nur 5 Worte. Im Deutschen klingt es etwas anders oder sind es ein paar Worte mehr. Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Das waren seine Worte. Er erwähnt hier nicht die Sünden der Menschen in dieser Stadt. Er sagt nicht, dass sie Buße tun sollen, dass sie umkehren sollen, dass sie sich zu Gott wenden sollen. Er erwähnt Gott gar nicht in seiner Predigt. Hat er schon wieder keine Lust auf den Auftrag Gottes? Oder warum predigt er hier so sparsam? Möchte er vielleicht nicht, dass die Bewohner auf die Idee kommen, Buße zu tun und sich zu Gott zu wenden? Gott gebraucht diese 5 Worte, die Jona hier sprach, um eine ganze Stadt zur Buße zu führen. Denn wir lesen es, wenn wir die Verse lesen würden im 3. Kapitel, dass die ganze Stadt Buße tat. Der König befahl, dass sogar das Vieh fasten sollte. Alle sollten fasten, Buße tun, sich umkehren. Und als Gott es sah, so verschonte er die Stadt. Nun, wie ist es in deinem Leben? Bist du vielleicht der Meinung, dass du gut reden können musst, um Gottes Wort weiterzusagen? Vielleicht bist du der Meinung, dass du die Bibel gut kennen musst, sie vielleicht auswendig kennen musst, um Menschen von Jesus weiterzusagen. Ein Mann, der zum Glauben fand, er wollte auch sehr gerne etwas dazu beitragen, dass Gottes Wort an die Menschen da draußen gepredigt wird. Nur er hatte eine schwere Zunge. Er konnte nicht wirklich gut reden. Er war aber Handwerker vom Beruf und hat sich gedacht, ich versuche das mal auf meine Art. Er war Maler, er hat dann in der Zeitung eine Annonce aufgegeben, wo drin stand, ich biete Maler- und Tapezierarbeiten an für umsonst sozusagen, kostenlos. Es hat nicht lange gedauert und die ersten Leute haben sich gemeldet und haben erstmal gefragt, ob das wirklich so stimmt, denn es ist eigentlich nicht üblich, dass jemand da umsonst arbeiten möchte. Und er sagte, ja, es ist so. Okay, dann haben sie ihn angeheuert und er kam dann, hat seine Arbeit verrichtet und hat wirklich gute Arbeit geleistet. Und die Menschen haben sich gefragt, da muss doch irgendwo ein Haken sein. Der kommt doch nicht einfach so und macht hier so einen guten Job. Irgendwo gibt es einen Haken. Und sie fragten ihn, nochmal, ist es wirklich so, dass du das alles hier umsonst machst für uns? Und er sagte, ja, umsonst. Denn Gott hat mich erlöst, er hat mir Gnade gegeben, ich musste nichts dazu beitragen. Ich musste ihn nur annehmen. Und er wollte etwas für Gott tun, etwas Gutes tun und deswegen würde er das machen. Das hat gereicht und Menschen haben sich bekehrt. Gott gebraucht oft nur ein paar Worte, um Menschen zu bekehren. Ein paar Taten, um Menschen zu bekehren. Nun kommen wir wieder zurück zur Geschichte. Wie reagiert Jona, als er das alles so mit ansehen muss? Und wir lesen es uns im Kapitel 4, die Verse 1 bis 2. Das ist das zweite Mal übrigens, wo Jona anfängt zu beten. Das verdroß Jona sehr und er wurde zornig und betete zum Herrn. Ach Herr, das ist es, was ich sagte. Als ich noch in meinem Land war, darum wollte ich auch zunächst nicht nach Tarsis fliehen. Denn ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und dich das Übel gereuen lässt. Jona wird zornig. Er ärgert sich darüber, dass seine Feinde hier verschont werden, dass sie Gnade gefunden haben von Gott. Dass Gott so gnädig ist, dass kann er nicht verstehen. Er liefert uns außerdem hier die Antworten auf die Fragen, die wir uns zu Beginn gestellt haben. Warum wollte Jona nicht nach Ninive? Jona hatte keine Angst. Keine Angst vor den Leuten. Wir lesen hier nirgendwo, dass Jona irgendwo Angst hat. Jona wollte nicht, dass seine Feinde verschont werden. Er wollte nicht, dass Gott ihnen Gnade gibt. Er wusste nämlich, dass Gott ein barmherziger Gott ist, ein gnädiger Gott ist. Wenn wir das vierte Kapitel weiterlesen sollten, was wir heute nicht tun werden, ich werde es mit meinen Worten schildern, dann ist es so, dass Jona sich den Tod wünscht. Er will das alles nicht mehr ansehen. Er sagt, lass mich sterben, Gott. Aber Gott ist gnädig zu ihm und erfüllt nicht seinen Wunsch. Und Jona geht aus der Stadt heraus und baut dort sein Lager auf, in der Hoffnung, so meine ich, dass sich da doch noch jemand verschuldigt in der Stadt, dass es doch noch Sünde gibt und Gott dann die Stadt doch noch vernichtet. Und Gott, er nutzt diese Gelegenheit, um ihm eine Lektion zu erteilen. Er lässt über Nacht eine Pflanze wachsen, eine Rizinuspflanze. Und als Jona aufsteht und merkt, wow, hier ist eine Pflanze, die mir Schatten spendet, das hat ihm sehr gefallen. Er war glücklich darüber. Und in der nächsten Nacht schickte Gott einen Wurm, der diese Pflanze zum Verdorren brachte. Und als Jona wieder aufwachte, sah er, dass die Pflanze eingegangen war. Und es tat ihm so leid um diese Pflanze. Er hat sich wieder so geärgert, warum diese Pflanze jetzt eingegangen ist. Und wieder wünscht er sich den Tod. Denn Gott hat den Ostwind geschickt und die Sonne strahlen lassen und Jona so richtig zum Schwitzen gebracht. Und er spricht zu Jona und sagt ihm, du hast Mitleid mit dieser Pflanze, an der du nicht gearbeitet hast. Du hast nicht dazu beigetragen, dass sie gewachsen ist. Und ich soll nicht Mitleid haben mit den Menschen aus Ninive, mit dieser großen Stadt. Und das Kapitel, es endet mit dieser Frage. Es hört hier auf. Das ganze Buch Jona hört hier auf. Mit dieser Frage, die unbeantwortet bleibt. Wir wissen nicht, was Jona daraufhin geantwortet hat. Gott möchte uns mit dieser Geschichte etwas sagen, lieber Zuhörer. Gott liebt alle Menschen, ob böse oder gut. Gott ist ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott. Gott möchte nicht den Tod des Sünders. Wir wollen uns heute an das Abendmahl erinnern. Hier ist alles aufgebaut. Wir wollen uns daran erinnern, was Gott für uns getan hat. Und wir lesen uns einen oder zwei Verse aus Johannes 3, 16 bis 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wir Menschen neigen sehr schnell dazu, andere Menschen zu richten. Gott aber möchte vergeben. Gott zeigt uns hier seine Barmherzigkeit, indem dass er seinen Sohn gegeben hat für uns. Er hat seinen Sohn gestraft, damit wir leben können. Ein Liederdichter schreibt in einem Lied, Jesus, deine Hände sind durchbohrt für mich. Weil ich nicht gehorchte, straft der Vater dich. Daran wollen wir heute gedenken, lieber Zuhörer, dass Jesus den Plan Gottes ausgeführt hat, diesen perfekten Plan. Jona wollte nicht, dass seine Feinde Vergebung bekommen, dass sie gerettet werden. Wir Menschen haben täglich damit zu kämpfen. Also, wir wollen nicht Jona an den Pranger stellen, wir sind nicht besser. Wir haben täglich damit zu kämpfen, unseren Nächsten zu lieben. Geschweige denn unsere Feinde, Menschen, die uns Schaden zufügen. Jesus aber, als er am Kreuz hing, betete er für seine Feinde. Und er betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Solch einen Retter haben wir. Und ganz ehrlich, hätten wir nicht Gnade von Gott empfangen, wären wir heute nicht hier. Uns würde es gar nicht geben. Lasst uns drüber nachdenken. Der Herr segne dich darin. Amen. Wenn jemand noch ein Gebet hat, darf er es gerne laut beten. Vater im Himmel, ich komme auch zu dir. Ich danke dir für dein Wort, das wir haben. Danke für die Geschichten, die wir dort niedergeschrieben finden. Danke, dass wir auch die Geschichte von Jona erfahren durften und was du in seinem Leben bewirkt hast, getan hast, Herr. Danke, dass du heute zu uns sprichst und du möchtest uns diese Frage stellen, ob es okay ist, dass du unsere Feinde liebst. Herr, hilf uns. Hilf uns, dass wir unsere Feinde lieben können. Hilf uns, Nächstenliebe auszuüben und vor allem auch nicht versuchen, deine Gnade zu verwalten und sie anderen zu verwehren. Herr, bitte, hilf uns, Herr. Danke, dass du sagst, dass du ein gnädiger Gott bist. Und du hast uns erlöst durch deinen Sohn Jesus. Dafür danken wir dir. Danke, dass wir uns auch heute daran erinnern dürfen. Wir wollen es tun. Wir wollen Danke sagen für dieses Werk und es halten aus Liebe. Herr, dir sei die Ehre gebracht dafür. Bitte segne uns auch weiterhin und den ganzen Verlauf des Gottesdienstes noch. Amen.